Ihr Lieben, wir feiern den zweiten Advent. Wir bereiten uns auf die Ankunft von Jesus vor. In Erinnerung an sein erstes Kommen zu Weihnachten und als Vorfreude auf sein Wiederkommen. Dann, wenn der jüngste Tag anbricht. Und in der Zwischenzeit, was machen wir denn da? Ist Jesus weg? Denn Jesus ist ja auch jetzt präsent, denn der Heilige Geist wurde ja zu Pfingsten ausgegossen, damit Jesus ja noch viel besser mit uns in Kontakt kommen kann. Oder mit uns in Kontakt ist. Er ist nämlich nicht nur von Angesicht zu Angesicht bei uns, sondern er ist in uns. Ist uns das bewusst? Ja, wir warten auf seine Wiederkunft. Vergessen aber manchmal, dass er durch seinen Geist bei uns und in uns ist und wirkt. Viel näher, als er es als Person aus Fleisch und Blut je sein könnte. Und das ist eine gute Nachricht. Und weil wir das immer mal wieder vergessen, kommt es dann dazu, dass uns vielleicht hier und da die Angst übermannt. Dann gibt es Dinge, wovor ihr gerade Angst habt, vielleicht. Könnt ihr mal sammeln, was uns also Angst machen könnte oder tatsächlich Angst macht. Ich war gestern in Stolberg in der Jugendgruppe und habe die Frage auch den Jugendlichen gestellt. Das ist zum Beispiel eine Zukunftsangst bei einigen. Wie ist es bei euch? Ich kann euch mal sagen, was die Top 7 Ängste der Deutschen 2025 waren. Überhaupt muss man sagen, dass das Jahr eins der Jahre war, wo die Angstrate, würde ich mal sagen, eine der niedrigsten überhaupt waren. Und trotzdem gibt es eine Top 7. Zum Beispiel Spannung durch Zuzug aus dem Ausland. Die Trump-Politik macht die Welt gefährlicher, dass weltweit autoritäre Herrscher immer mächtiger werden, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird, Steuererhöhungen oder Leistungskürzungen, Überforderung des Staats durch Geflüchtete und am meisten Angst hatten die Deutschen 2025 vor den steigenden Lebenshaltungskosten. Und das sagten 52% einer Studie, die seit 92 von der R&V-Versicherung durchgeführt wird. Klang da was an? Klang da nichts an? Wäre auch schön. 1992 war die größte Angst, dass man eine schwere Erkrankung bekommen könnte. Das sagten 48%. 2005 waren die Ängste so groß, dass 72% die steigenden Lebenshaltungskosten damals schon sehr beängstigend fanden. Und wir merken schon, ja, 72%, das sind schon ganz schön viele, im Vergleich zu den 52 jetzt. Und vor 10 Jahren war die Schuldenkrise und das größte Angstthema auch die Schadstoffe in den Nahrungsmitteln mit knapp 60%. Was machen wir, wenn wir Angst haben vor dem, was so kommt? Vielleicht stehen wir an irgendwelchen Weggabelungen, vielleicht sind Entscheidungen zu treffen. Oder wir machen uns Sorgen um unsere Kinder, um unsere Enkel. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, seid getrost. Und was mir an Jesus immer gefällt, ist, dass er seine Zuhörer in ihren Gedanken und in ihrem Alltag abholt. Mein Tag, mein Leben ist vielleicht geprägt von mancherlei Ängsten. Und das Tolle aber im Umgang mit unseren Ängsten und Jesus ist, dass erstens Jesus unsere Ängste kennt und sagt, seid getrost. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Auch als Christen sind wir Menschen, die wir Angst haben. Und das ist auch okay. Das müssen wir ja nicht verleugnen und wir müssen die auch nicht runterschlucken oder verleugnen. Jesus sagt hier nicht, dass wir keine Ängste mehr haben werden oder dass er sie einfach wegnimmt. Aber er sagt, seid getrost. Zweitens, trotzdem möchte Jesus uns trösten und uns aufrichten. Und wie macht Jesus das? Er sagt, fürchte dich nicht. Oder er sagt, hab keine Angst. Oder er sagt, du brauchst dich nicht zu sorgen. Wie oft sagt er das? Mindestens einmal pro Tag. Es gibt, hab mir eine Liste mal von fürchte dich nicht und hab keine Angst und mach dir keine Sorgen und vertraue auf mich, leg deine Ängste nieder und es sind 428. Also mehr als einmal pro Tag pro Jahr. Nee, einmal pro Tag im Jahr, genau. Könnt ihr gerne mal reinschauen, kann ich euch geben. Also Jesus sagt, hab keine Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und er sagt uns das täglich. Ermutigende Aussagen, die wir hier lesen, gegen die Angst. Und es reicht für über ein Jahr. Und außerdem ermutigt mich der Wochenspruch. Wir hatten ihn am Anfang hier an der Leinwand. Seht auf und erhebt eure Häupter, Dankeschön, weil sich eure Erlösung naht. Das ist ein Komm heraus aus deinem Gebücktsein. Komm heraus und richte dich auf. Du darfst vor Gott stehen. Du darfst hoffen. Du darfst ja, ihn erleben. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und es gibt die irdische Angst, die wir haben, wenn wir Kinder Gottes sind, die wir auch haben, die Jesus lindern möchte. Und dann gibt es noch eine geistliche Angst, die uns Jesus aber komplett nehmen möchte. Denn auf eine Angst, die mit Gott und seinem Handeln zu tun hat, da möchte ich jetzt drauf eingehen. Paulus schreibt an seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus einen Brief. Wahrscheinlich der letzte Brief von Paulus, der zweite Timotheusbrief. Und er möchte Timotheus stärken und spricht ihm Folgendes zu. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit kann man auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Wenn ihr euch also mit dem Heiligen Geist und Gottes Handeln beschäftigt und beschäftigen wollt, dann solltet ihr diesen Vers beachten. Das ist ganz wichtig. Hier geht es nämlich um den Heiligen Geist und was er tut und was er auch nicht tut. Und da gibt es einen Vers, den stelle ich nochmal voran. Vers 6. Dort schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus erinnert Timotheus an den lebendigen Glauben seiner Mutter und Großmutter noch ein paar Verse davor. Der lebendige Glaube hängt nicht nur mit dem Heiligen Geist zusammen, sondern er hängt an dem Heiligen Geist. Und es hängt damit zusammen, und wie er wirken darf. Ein Mensch oder eine Gemeinde, eine geistliche Gruppe, ohne oder mit gedämpften Heiligen Geist, müht sich für Gott ab. Und ist ihm vielleicht hinterher noch wütend, dass er sie bei den ganzen Aktionen vielleicht im Stich gelassen hat. Vielleicht so wie der Mensch aus der Geschichte hier. Ja? Er macht doch. Und dann betet er sogar, ja, als ob das so der Trumpf ist. Ja, ich streng mich an Und wenn ich dann noch bete, dann muss es ja gelingen. Aber vielleicht hat Gott ja was anderes vor. Und hinterher sind wir vielleicht noch wütend. Oh, Gott hat mir nicht geholfen, ich hab doch. Ja, so funktioniert Gott nicht. Gott funktioniert sowieso nicht. Ist ja keine Maschine. Die Gabe, an die Paulus hier erinnert, ist der Heilige Geist. Kein lebendiger Glaube ohne Heiligen Geist. Und den bekommst du geschenkt. Du darfst dein Leben in Gottes Hände legen und ihm dein Leben überlassen. Und er will für immer in dir wohnen. Und Timotheus hatte durch Handauflegen und Gebet den Heiligen Geist bekommen. Und jetzt geht es darum, dass der Heilige Geist in seinem Leben und durch sein Leben Raum gewinnt. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir, wenn wir gläubig geworden sind, bekommen wir den Heiligen Geist geschenkt. Anders können wir gar nicht glauben. Vorher halten wir es vielleicht nur für wahr. Aber vertrauensvolle Beziehung zu Jesus geht nur durch den Heiligen Geist. Und jetzt geht es eben darum, dass der Heilige Geist in und durch uns Raum in unserem Leben gewinnt. Hier in diesem Vers spricht Paulus davon, was der Heilige Geist bewirkt und was nicht. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Ist das jetzt unsere weltliche Furcht? Nimmt er uns die? Nein, die nicht. Aber er nimmt uns die geistliche Furcht. Hier geht es um die Furcht, ob das, was von Gott kommt, überhaupt von Gott kommt. Oder anders ausgedrückt, du brauchst dich jetzt nicht mehr vor dem Handeln Gottes zu fürchten. Manchmal denke ich, dass wir Angst davor haben, was der Heilige Geist tut, weil wir ihn nicht kontrollieren können. Und wir können ihn auch nicht kontrollieren. Er handelt. Im 1. Korinther 12 lesen wir davon, dass der Heilige Geist zuteilt die Geistesgaben, wem er will. Aber der Heilige Geist, der schenkt uns die Gewissheit erstmal unseres Glaubens, unserer Beziehung zu Jesus Christus. Er schenkt uns Heilsgewissheit und er schenkt uns die Gewissheit, dass Gott handelt. Und wir brauchen uns nicht mehr vor Gott zu fürchten. Das bewirkt der Heilige Geist. Und wenn du noch Angst vor Gott hast oder seinem Eingreifen, dann bete darum, dass der Heilige Geist in dir noch präsenter wird. Dass du Gott nicht mehr misstraust, dass es vielleicht gut sein kann. Die Frage ist, ja, warum sollte ich denn Angst davor haben, dass Gott in meinem Leben aktiv wird und in meinem Leben tun kann, was er will? Weil es unser Gebet ist. Wir beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Glauben wir das, was wir beten? Wenn wir Schwierigkeiten damit haben, dass Gott das Sagen über unserem Leben hat, kann das etwas mit unserem Vertrauen in Gott zu tun haben. Oder eben mit der Angst vor Kontrollverlust, was auch auf das Gleiche hinauskommt. Nämlich Misstrauen gegenüber Gott. Ich überlasse mein Leben Gott, aber vielleicht nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 70% oder 80%. Denn es könnte ja sein, dass Gott etwas mit mir vorhat, was mir vielleicht richtig schadet oder womit ich nicht einverstanden bin. Wieder wie in der Geschichte. Und da sind wir wieder bei der Angst. Einige von euch kennen den Christoph Noll. Freund von uns. Der hatte mal seine Berufungsgeschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Am Anfang, nach seiner Bibelschulausbildung, hat Gott ihm gesagt, komm, lass uns zusammen nach Kasachstan gehen, weil er wollte Missionar werden. Kasachstan? Ist ja doch ganz schön weit und andere Kultur und doch ganz merkwürdig. Und er bekam richtig Angst. Als Missionar nach Kasachstan zu gehen, ist es wirklich richtig. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist auch die größte Angst, die wir haben als Christen, dass Gott irgendwann eine Berufung ausspricht und sagt, Hier, komm. Ab nach, keine Ahnung, wo du am wenigsten hin möchtest. Ja? Weiß nicht, was gibt's denn so für Orte, wenn du dir vorstellst, du müsstest als Missionar irgendwo hin? Was wäre denn das Schlimmste so? In deiner Vorstellung? Dschungel? Ja, also richtig indigene Völker? Ja, also ich merke aber schon an eurer Reaktion, ihr wisst, was ich meine. Und die Angst, die wir da haben, ist, dass wir aus unseren Komfortzonen rausgeholt werden. Aber ich glaube, jeder wird von Gott berufen. Du wirst an deinen Ort entweder berufen, dass du vor Ort in deinem Beruf aktiv bist und Zeugnis bist, ja? Oder du wirst eben woanders hin berufen. Dass Gott uns zu etwas rufen könnte, womit wir innerlich nicht einverstanden sind und Angst haben, aus unserem Leben herausgerissen zu werden, das ist eine geistliche Angst, wenn wir an Berufung denken. Aber hat Gott nicht grundsätzlich Segen mit und für uns im Sinn, Gutes mit dir vor, wenn er dich beruft und seine Ideen für dein Leben umsetzen möchte? Wer ist bereit, 100% Gott nachzufolgen? Ob es nun eine Berufung ist in deinem Beruf tatsächlich, oder machst du nur einen Job und machst vielleicht im Ehrenamt deine Berufung und bist da ausgefüllt? Wenn Paulus Timotheus also sagt, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, dann will er damit sagen, dass wir vor den Entscheidungen Gottes über unser Leben keine Angst haben müssen. Weil Gottes Entscheidungen gut sind und gut sein werden, die Gott trifft. Ob wir nun das verstehen oder ob wir es nicht verstehen. Und das schreibt Paulus, der gerade im Gefängnis sitzt. Dem geht's eigentlich nicht gut. Ja, der sitzt im Loch und wartet eigentlich darauf, dass irgendwann einer kommt und ihn den Kopf kürzer macht. So sieht die Situation von Paulus aus. Und trotzdem schreibt er ermutigend und sagt, nein, Gottes Idee ist, dass du deine Berufung findest, dass du das lebst, was Gott für dich im Sinn hat. Und dann ist das gut. Und dann bist du ein Segen. Dann bist du Segen für andere. Dann bist du ein Werkzeug, was ich gebrauchen kann. Paulus hat nicht aufgegeben, sondern sieht die Zeit, die ihm bleibt, als ein Geschenk Gottes an. Das ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus bekommt durch den Heiligen Geist die Kraft, um all das durchzustehen. Und uns ist manchmal schon alles zu viel. Aber da gibt es auch Christen auf der Welt, die gerade Schlimmes durchmachen. Und ihre Bitten an die von den verfolgten Christen sind zum Beispiel nicht, dass Gott das irgendwie beendet, sondern ganz oft, dass Gott ihnen die Kraft gibt, da durchzustehen, da durchzukommen. Die Kraft gibt, das auszuhalten. Die Kraft gibt, Zeuge zu sein. Die Kraft gibt, das Evangelium zu erzählen, unter allen Umständen. Der Christoph Noll, der hatte dann irgendwann ein Ja zu Gottes Berufung gefunden. Okay, dann gehe ich mit dir nach Kasachstan. Schließlich hatte er verstanden, dass es gut ist, da zu sein, wo Gott ihn hinhaben möchte. Dort wird er am meisten bewirken können. Dort wird der Segen fließen. Dort, wo Gott einen hinruft, wird es gut sein. Letztendlich war das eine Prüfung Gottes. Und er war dann erleichtert, als die wirkliche Berufung dann in den Dienst als Kindermissionar hier in Deutschland ging. Aber die Bereitschaft war da, 100%. Ihr Lieben, wenn wir in solchen Situationen Angst haben, wie Berufung oder Zukunftsfragen haben, dann heißt das nicht unbedingt, dass wir den Heiligen Geist nicht haben. Aber es kann bedeuten, dass wir Gott vielleicht noch mehr Raum in unserem Leben geben dürfen, dass wir unser Leben noch mehr oder besser oder wirklich unter die Führung Gottes stellen dürfen. Ja, wenn der Mann in der Geschichte vielleicht am Anfang gebetet hätte, Herr, ist es vielleicht eine gute Idee, dahin zu gehen? Dann hätte er vielleicht eher die Antwort bekommen, als dann die Enttäuschung erleben zu müssen. Und nun zu unserer persönlichen Berufung. Als es für Ilona und mich darum ging, die Entscheidung zu treffen, in Wolfsburg zu bleiben oder zu gehen, hatten wir irgendwann Zuversicht, dass es gut ist, wenn wir gehen, auch wenn wir nicht wissen, wohin. Das war vor 17, nee, das war, nee, ist schon nicht so lange her, vor 12 Jahren. Nee, vor 17 Jahren sind wir zusammengekommen, das war auch eine spannende Entscheidung, genau. Aber zu entscheiden, gehen wir, bleiben wir. Wir hatten dann der Gemeinde irgendwann gesagt, das war nämlich auch, nachdem der Christoph Neul die Predigt gehalten hat, wo er von seiner Berufungsgeschichte erzählt hat, für Ilona war klar, wir gehen. Ich dachte, okay, man kann auch in Wolfsburg seine Berufung leben. Einige Zeit später wussten wir, wir gehen. Und dann hatte Gott einige kurze Zeit später seinen Ruf wiederholt, dann mit der Ortsangabe Erzgebirge. Und wir hätten auch sagen können, naja, es könnte von dir sein, Jesus, aber wir sind uns unsicher, außerdem kennen wir hier keinen, verstehen die Leute nicht, dass wir ins Ausland gehen. Hat sich inzwischen verändert und wir danken euch immer noch dafür, dass ihr so Hochdeutsch mit uns sprecht. Aber wir glaubten der Berufung Gottes und dass es eben nicht nur das Beste für uns sein wird, wenn wir gehen, sondern es ist auch das Beste für die Gemeinde, von ihr wegzugehen. Sicherlich wäre auch gut irgendwie da gewesen, also wenn wir da geblieben wären, wäre auch okay. Aber wir wären ungehorsam und es wäre nicht das Beste. Wir wären ungehorsam gewesen, wären wir geblieben. Und so ähnlich ist es auch mit unserer jetzigen Situation. Vor ein paar Jahren hatten wir Sorge, wie wir oder ob wir in Thalheim bleiben können. Nicht, dass unser Ruf hier weg wäre, sondern die Frage war, wie versorgt uns Gott? Ja, vielleicht nur mit einem halben Gehalt. Für mich ist das keine Angst. Irgendwas ergibt sich. Ja, Gott hat uns berufen. Damit ist er auch verantwortlich. Er wird eine Lösung finden. Und dann gab es die Zeit, in der ich als Rallye-Lehrer gearbeitet habe, wo Gott uns auch versorgt hat. Das hat sich ergeben. Gott hat gerufen und er wird versorgen. Und dann hat Gott eine Lösung geschenkt, für die wir sehr dankbar sind, dass die Stolberger Gemeinde eingestiegen ist. Und ich möchte euch sagen, die Stolberger, die sorgen dafür, dass wir hier bleiben können, dass wir unsere Berufung leben dürfen. Und das finde ich genial. Die sind eingestiegen. Gott hat versorgt. Gott hat Berufung ausgesprochen, dass wir nicht gehen müssen, sondern eigentlich erweitert er unser aller Gebiet. Da sind Geschwister, die dürfen wir auch kennenlernen. Die beißen nicht. Die unterstützen uns. Uns alle. Sie sorgen dafür auch, dass wir hier bleiben können. Kein Grund, da irgendwie neidisch zu sein. Und die Anstellung war erstmal eine Zwischenlösung, aber inzwischen ist das eine gute Installation. Und vielleicht verbindet uns ja mehr als nur die gemeinsame Teenie-Arbeit, die Ilona macht. Unsere Teenies gehen gerne in den Teenie-Kreis dort. Und ist es nicht unser Anliegen, dass sie Jesus finden? Noch viel mehr, als dass sie hier sind oder da sind. Die Teenies sollen Jesus kennenlernen. Und jetzt ist gerade die Zeit und die Stunde, dass sie das in diesem Kreis tun. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir brauchen uns vor Gottes Entscheidung und seiner Berufung nicht zu fürchten. Sicherlich, manches ist vielleicht anstrengend, gebe ich auch zu. Aber wir brauchen uns vor seiner Berufung und seiner Entscheidung nicht zu fürchten. Ich weiß ja nicht, ob Gott euch schon mal eine Berufung zugesprochen hat und euch eingeladen hat auf ein Abenteuer. Wenn wir dem Ruf Gottes dann folgen, dann bedeutet das auch, dass er von seiner Kraft uns Kraft gibt. Dass er uns aus seiner Liebe uns Liebe gibt, damit wir lieben können. Und dass er uns hilft, ihn handeln zu lassen und uns zurückzunehmen, Selbstbeherrschung zu üben, denn Gott weiß, was am besten ist. Und Gott wird uns immer genug Kraft geben für die Aufgaben, die vor uns liegen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Aber dann müssen wir genau zuhören. Da brauchen wir die genaue Richtungsangabe Gottes. Sonst sind wir wie der Mann in der Geschichte am Anfang, der selber alles versucht. Gott wird uns immer genug Kraft geben. Er wird uns immer wieder genug Liebe geben, dass wir ihm glauben können und vertrauen, dass er es gut macht. Und außerdem bewahrt uns der Heilige Geist davor, selbst alles zu tun oder regeln zu wollen. Er schenkt uns die Gelassenheit, uns auch mal zurückzunehmen, ihn handeln zu lassen, damit wir nicht in einem Aktionismus ertrinken. Wir dürfen entdecken, was Gott mit uns vorhat. Und das finde ich total spannend. Auch als kleine Gemeinde. Und da bekommen wir raus, indem wir ihn darum bitten, uns seinen Willen zu offenbaren. Und wie können wir beten? Wir können beten, Herr, zeige uns, zeige mir deinen Plan, zeige mir deine Ideen, zeige mir deinen Weg für mich und für uns als Gemeinde. Und wenn es mich ängstigt, diese Situation, dann schenke mir Zuversicht und Gottvertrauen. Dieses Gebet dürfen wir beten. Paulus war bis zum Schluss zuversichtlich. Und das finde ich erstaunlich. Er war vorwärts gerichtet. Am Ende seines Briefes bittet er Timotheus, ach, wenn du schon mal da bist, bring doch meinen Mantel von, keine Ahnung, ja, Günther Krause mit. Und bei dem anderen, bring doch auch nochmal Schriftrollen mit, weil hier gibt es noch jede Menge zu tun. Außerdem kommen hier mal Leute vorbei, die will ich lehren, denen will ich das Evangelium erklären. Und am Ende des Briefes ist er so zuversichtlich und gelassen. Ich glaube, obwohl es in ihm bestimmt nicht so immer aussah. Auch wenn seine Aussicht irdisch nicht gut aussah und wenn seine Top 1 der Ängste war, im Gefängnis zu verrotten, ist er voller Zuversicht und ermutigt Timotheus, dass der Heilige Geist ihm